Lasse mit den Kräutern von Sonnentor deine Female Power wachsen. Natürlich hat Weiblichkeit viele Facetten. Hör auf deinen Körper und seine wechselnden Bedürfnisse. Verabschiede dich von Energievampiren und nimm dir eine bewusste Auszeit. Die Natur hat die besten Rezepte für lustvolle Momente, denn auch für Lust und Liebe sind Kräuter gewachsen. Hol dir Inspiration, Rezepte und Wissen auf der Website von Sonnentor und stärke deine Female Power.
Nutzt jede sexuelle Begegnung, um dich und deinen Partner neu kennenzulernen, weil das ist das Coole, wenn die Sexualität gut läuft und wir erfüllte Begegnungen haben, dann erfüllen wir alle unsere Grundbedürfnisse und das zahlt in unser Konto, auch in unser Beziehungskonto ein und es wird immer besser.
Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch.
Bei mir ist heute eine Frau, zu der viele Frauen kommen, weil sie einerseits medizinische Fragen haben, andererseits, weil sie sie vielleicht schon über Instagram kennen und dort festgestellt haben, das ist eine junge Frau, die ist selbst Mutter zweier Kinder und sie spürt, was wir brauchen in ihrer Expertise als Gynäkologin, in ihrer Expertise als Sexualmedizinerin und weil sie einfach Frau ist, so wie wir, und auf die Dinge genauso schaut, wie wir sie auch wissen wollen oder betrachten wollen. Herzlich willkommen, Miriam Mottl.
Dankeschön für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt.
Liebe Miriam, wer auf Instagram verfolgt, was du machst, hat das Gefühl, du möchtest uns Frauen, aber auch Männern, die vielleicht bei dir zuschauen, nicht nur unseren Körper erklären, den weiblichen, sondern auch neue Zugänge vermitteln, einen anderen Blickwinkel darauf. Themen vielleicht, die man ein bisschen gelassener anschauen könnte, als wir es vielleicht tun. Warum hast du diesen Kanal gestartet als Gynäkologin und zweifache Mutter? Wärst du ja wahrscheinlich zeitlich genug und gut ausgelastet.
Ja, den Kanal gibt es schon relativ lang, also ich glaube langsam 5 Jahre. Und damals war eigentlich der Plan nur, ach, schauen wir mal und die Leute wissen so wenig und vielleicht können wir ein bisschen was aufklären. Und über die Jahre wurde das ein bisschen mehr professionalisiert und ich habe mir dann natürlich überlegt, was interessiert die Menschen, ne? Und da draußen, was sind so die Mythen? Und durch meine Tätigkeit in der Klinik und auch mit dem Austausch mit Frauen ist mir aufgefallen, dass auch ich selber im Studium ganz wenig gelernt habe über, wie ist eigentlich die richtige Anatomie. Mhm. Ja? Also vielleicht haben das einige mitgekriegt, letztes Jahr erst wurde in einem Anatomiebuch für uns Mediziner die Klitoris mit aufgenommen. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass natürlich die Studienlagen, also im Anatomiekurs, die Leute halt älter sind und man kann sie dann dort nicht so gut finden, die Klitoris, weil die dann schrumpft. Oder beziehungsweise aus einem weichen Gewebe besteht, das dann zusammenfällt. Ja, und dann habe ich einfach gemerkt, da ist Wissen, was wir eigentlich wissen sollten, aber wir nicht haben. Und dann habe ich angefangen an der Wasser-Selbstläufer. Also es war, ja, es macht auch Spaß, einfach den Austausch mit den Frauen, auch das neue Problembewusstsein für mich zu entwickeln. Ne? Du kommst halt in einen anderen Austausch einfach mit den Leuten.
Die Inhalte, die du dort ausspielst, sind das auch Fragen, mit denen deine Patientinnen zu dir kommen oder Dinge, wo du feststellst, da ist noch so viel offen, da sollte ich mal ein Aufklärungsvideo dazu machen?
Ich würde gerne mit noch viel mehr Themen nach außen gehen. Also es ist nur ein Bruchteil, aber der Logarithmus. Mhm. Ja, also gerade wenn es um Sexualität geht. Ich glaube, ein Großteil von dem, was ich in der Praxis mache, ist sexuelle Aufklärung. Also erklären, wie funktioniert denn das Genital, wie sieht es aus, was gehört eigentlich alles zum weiblichen Genitalorgan dazu. Wir hatten uns im Vorfeld ja schon unterhalten darüber, dass die meisten Frauen gar nicht wissen, dass die Durchschnittsklitoris so groß ist wie ein Penis. Mhm. Alle gehen davon aus, dass vorne diese kleine Perle, das ist, was die Klitoris eigentlich wäre. Dabei haben wir auch einen Schwellkörper. Dabei verändert sich die Klitoris auch bei Erregung. Mhm. Wir kriegen genauso einen Ständer wie die Männer. Ja. Mhm. Und es ist total spannend. Und dabei beginnt es eigentlich schon viel früher. Viele wissen gar nicht, wie sehen die Vulven normalerweise aus. Oder nenne ich die jetzt Schamlippen, Geschlechtslisten, Lustlippen, was ist normal? Und wie hat das dort auszusehen? Mhm. Und bei mir in der Praxis ist es so, ich habe an meinem gynäkologischen Stuhl eine Kamera. Mhm. Und die Frauen, die mitschauen wollen bei der gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung, sehen ihre Vulva, ihre Vagina und ihre Portio, ihr Muttermund.
Ich nehme an, viele zum ersten Mal.
Genau. Also ich meine, es ist sowieso schwer, jetzt selber in die Vagina reinzuschauen, aber allein viele haben sich dort unten noch nie betrachtet. Und wir können uns ja selber mal fragen, warum haben wir uns das nicht angeschaut und warum interessiert es uns auch nicht?
Stichwort Sexualität. Viele Frauen, denen wir auch begegnen, erklären oder erzählen oder verraten uns auch oft, mein Partner weiß gar nicht, was ich mag, mein Partner weiß gar nicht, was mir gut tut. Wenn ich dir zuhöre und an die Sexualität denke, dann überrascht mich das nicht, wenn wir selber vielleicht gar nicht ganz genau wissen, was gut tut, was schön ist und auch wie mit diesem Geschenk der Sexualität auch umzugehen ist.
Es ist halt auch so, dass das etwas mit unserer Neuroplastizität zu tun hat. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Bei den Männern ist es ja so, selbst wenn sie auf Toilette gehen, fassen sie sich ans Glied. Ja? Und mit jeder Berührung, die wir an unserer Haut haben, werden neue Neuronen in unserem Gehirn gemacht. Ja? Also da ist Erinnerung dran, ja? Geknüpft. Und wenn ich jetzt als Kind, Jugendliche mich unten nicht berühren durfte oder vielleicht auch gar nicht berührt worden bin bei der Intimpflege als Säugling, sind diese Verbindungen einfach noch nicht da. Und die müssen entstehen. Ja? Und das ist oft so ein Grund, warum auch viele Frauen sagen, mal, ich spüre da unten gar nicht so wenig und das ist erst später gekommen. Und jetzt haben wir einen Teil der Frauen, die hatten das Glück vielleicht einfach schon, dass diese Neuronen da sind, also diese Nervenverbindungen. Und andere haben jetzt das Glück, dass sie es mit 30, 40, 50, 60, 70 erst erleben. Und das Schöne an unserem Gehirn ist, wir sind neuroplastisch. Wir entscheiden, wie sich unser Körper verändert, was das angeht, und können das beeinflussen. Und das heißt, der erste Schritt ist, wie du gesagt hast, dass wir erstmal selber für uns rausfinden. Worauf stehe ich denn überhaupt? Was macht mir überhaupt Lust? Und da geht es gar nicht nur um die sexuelle Lust, sondern zum Beispiel, wenn jeder von uns hat ein Lieblingsgericht. Und dass ich mir vorstelle, wie schmeckt denn das? Und dann habe ich sofort Gusto drauf, oder? Also habe ich sofort Lust. Und dieser Mechanismus, wie diese Lust entsteht, ist ungefähr dasselbe wie bei der Sexualität. Und wenn ich es jetzt übe, im Alltag darauf zu achten, einfach nur darauf zu achten, wann dieses Gefühl aufkommt, wird es mir auch in der Lust einfacher passieren, ja, dass ich diese Lust abrufen kann.
Viele Frauen beklagen auch immer wieder, lustloser zu werden oder zu sein. Die einen verraten uns, es geht dabei viel um Mental Load, der Kopf ist voll, habe ich dem Kind schon das mitgegeben in die Schule, den Rucksack gekauft, die Jause gemacht, das Kind gestillt, das Fläschchen vorbereitet, den Müll rausgebracht. Andere sagen, ich wurde viele Jahre nicht angenehm, schön oder wohlwollend berührt, jetzt mag ich gar nicht mehr. Diese Lust, diese Sexualität als so wertvoller, schöner Teil unseres Lebens, der es sein kann, ist bei vielen auch brachliegend durch diese Faktoren. Ist das etwas, das du auch wahrnimmst bei deinen Patientinnen?
Absolut. Also unser größter Krankheitswert, den wir haben, also weil, auch hier muss ich wieder sagen, die WHO definiert ja eine erfüllte Sexualität als der Grundstock unserer Gesundheit. Ja? Das heißt, eine Lustlosigkeit, unter der ich leide, ist eine Störung. Die sollte behoben sein. Wenn ich nicht drunter leide in der Sexualität, dann passt das. Weil es gibt Menschen, die sind sehr zufrieden damit. Aber Achtung, die Sexualität kann eine absolute Ressource sein. Und gerade in der heutigen Zeit, wo alles schneller gehen soll, unsere Immunsysteme angebrochen sind, können wir die Sexualität nutzen, um resilienter zu werden, um widerstandsfähiger zu werden. Das haben genügend Studien auch gezeigt, dass wir eine niedrige Mortalität und Morbidität haben, wenn wir eine erfüllte Sexualität leben und in einer guten Beziehung sind. Und die erste Beziehung, die wir haben, ist die Beziehung mit uns selber. Und hier ist ein bisschen der Knackpunkt, was das Mental Load angeht. Wir können nicht erwarten, dass wir so da sind für unseren Partner, wenn wir es nicht mal schaffen, für uns selber da zu sein. Wenn wir es noch nicht mal schaffen, 5-mal auszuatmen am Tag, bewusst. Also man muss da schon unterscheiden. Und die Sexualität ist hier nur ein Symptom unserer Gesellschaft. Das Problem, was wir generell haben, dass wir uns selber nicht mehr die Zeit für uns nehmen. Und am Anfang habe ich das belächelt mit dieser Me-Time und allem. Ja. Aber je mehr ich mich damit auseinandersetze, mit präventiver Gesundheit, wir können es nennen funktionelle Medizin, orthomolekulare Medizin, Anti-Aging-Medizin. Ja. Im Endeffekt geht es um Prävention. Es geht darum, wie bleibe ich gesund, lange glücklich. Und die Sexualität ist eine Ressource davon. Und wir konnten das ja früher. Ja, also wir gehen jetzt mal von dem Idealfall aus, dass die Person, die dieses Thema hat, schon vorher Sexualität leben konnte. Mhm. Ja? Und die kann man wieder aktivieren. Und für alle, die es noch nicht leben konnten, keine Sorge, ihr könnt es lernen. Mhm. Ja, also das ist etwas, das können wir entwickeln. Und das ist das, was ich mit dieser Neuroplastizität meinte. Man kann das quasi immer weiter in die Spitze treiben und es kann immer schöner werden. Ja? Mhm. Und es gibt kein endliches dort. So, ne, wie war, keine Ahnung, beim Gewichteheben, da ist man mal 250 Kilo oder so vorbei, ja, sondern es gibt so viele Facetten und es ist mit jedem Menschen und mit uns selber unendlich groß und viele brauchen aber Unterstützung dabei, ja, um diese Sexualität für sich zu entdecken.
Was uns oft begegnet, ist auch das Argument von Frauen, dass sie zum Beispiel erst in ihrer zweiten Lebenshälfte nach den Wechseljahren oder nach der durchwanderten Wechselzeit auch eine erfüllte Sexualität erleben, weil sie erstmals auch im Kopf oder im Hinterkopf diese Angst, ich könnte schwanger werden, nicht mehr haben und dadurch viel befreiter und viel offener in diese Sexualität gehen. Ist das was, was vielleicht auch jüngeren Frauen helfen könnte, keine Angst davor zu haben, schwanger zu werden und deshalb auch eine befreitere Lust zu leben?
Also es ist generell so, dass in der neuen Generation dies entkoppelt ist. Also in der Sexualmedizin sprechen wir über der Sexualität über drei Ebenen. Einmal die sexuelle Ebene, das ist das, was mich quasi erregt. Und was meine Präferenzen sind, also worauf stehe ich, Mann, Frau, welche Position, so, mhm, ne, was ist das, was mich scharf macht im Endeffekt. Mhm. Und dann gibt es die Beziehungsebene, die bezieht sich immer auf einen anderen Menschen oder unter anderem auch auf uns selber, ja, so, wie lebe ich das, welche Grundbedürfnisse erfülle ich dadurch, mhm, ja, also wie nutze ich die Sexualität dafür. Und die dritte Ebene ist die Reproduktionsebene, die Fortpflanzungsebene. Mhm. Und die ist seit der Einführung der Pille deutlich entkoppelt geworden und durch die Einführung der Reproduktionsmedizin, so IVF-Kliniken, ICSI, weil wir jetzt viel bewusster entscheiden können, wann, mhm, werde ich schwanger und wann werde ich nicht schwanger. Mhm. Und das hat zu einer Erleichterung und zum Gleichen zu einem doppelten Druck meiner Meinung nach gefüllt. Ja, weil jetzt habe ich natürlich noch mehr Möglichkeiten, meinen Kinderwunsch zu erfüllen. Mhm. Ne? Und dann ist Erwartungshaltung da.
Es muss ja irgendwie gehen.
Genau. Und habt ihr nicht das auch schon versucht? Ja. Und warum nicht? Und ich finde generell, und hier mein Tipp für alle Hörer, bitte fragt nie jemanden, ob er Kinderwunsch hat. Oder wann die jetzt endlich ein Kind kriegen. Mhm. Ja? Eure Kinder, eure Enkel, bitte lasst es. Da ist so ein Druck. Ihr habt keine Ahnung, wie viele Kinderwunschbehandlungen die vielleicht hinter sich hatten, wie viele Fehlgeburten sie hatten, ob sie sich Kinder wünschen oder nicht. Das ist für mich ungefähr auf dem Niveau, wie viele nicht nach dem Gehalt fragen wollen. Mhm. Ja? Also wenn ihr euch, ne, überlegt euch gut. Wenn man sich gut kennt, ja, aber in so einer Runde, so das klassische, so Ostern oder Weihnachten.
Jetzt seid ihr schon ein Jahr verheiratet, jetzt, genau, müsst ihr doch endlich mal, wann kommen die Babys?
Und das ist etwas, das ist vernichtend und wir, mhm, wissen auch, dass in der Kinderwunschzeit Patienten einen PTSB entwickeln können, also eine posttraumatische Belastungsstörung. Wir haben auch, und zwar nur aufgrund von dieser Mikrotraumen von jedem Zyklus, wo sie nicht schwanger werden. Ja, mhm, wir wissen, dass die Männer dadurch Sexualstörungen entwickeln können. Und wenn dann noch der Druck von außen zusätzlich kommt, ist es natürlich nicht förderlich. Mhm. Es ist aber so, dass wir uns natürlich, und ich glaube, das ist auch das Thema, bei uns Frauen selber kennenlernen dürfen. Mhm. Ja? Und natürlich herauskriegen dürfen, wie auch beim Kinderwunsch, was möchte ich eigentlich? Ja, und nicht, was ist die Erwartungshaltung, mit der ich aufgewachsen
aber
bin.
Ist es nicht unfassbar schwierig? Wir haben auch bei uns in der Redaktion für die aktuelle Ausgabe rund um das Thema Sexualität immer wieder darüber diskutiert. Und auch von den Kolleginnen oder im Gremium in der Runde war immer wieder ein Punkt ganz deutlich, mit wie vielen Erwartungshaltungen junge Frauen heute eigentlich schon in diese Welt der Sexualität entlassen werden. Zum einen wissen wir, viele Kinder haben schon zum ersten Mal mit Pornografie Kontakt, da wissen sie noch gar nicht, was das ist. Also irgendwo zwischen dem Moment erstes Handy in der Hand oder zum ersten Mal bei Freunden am Handy gesehen und nehmen dadurch auch ein völlig falsches Bild der Sexualität und der Intimität zwischen zwei Erwachsenen wahr. Und dann später, eine Frau hat so zu sein, hat sich so zu kleiden, hat sich, nein, so zu geben, hat vielleicht auch Lustgeräusche von sich zu geben. Nur dann ist sie wirklich sexuell für den Mann auch interessant. Die Wahrheit, wie Sexualität und Intimität funktioniert zwischen zwei Paaren, liegt ja völlig fern dem, was öffentlich, medial oder auch pornografisch geboten wird. Wie kann man denn da als junge Frau überhaupt hineinwachsen, beziehungsweise vielleicht auch, wenn jetzt Mütter zuhören, die gerade Töchter haben, die sich in dieser Entwicklungsphase, mhm, befinden. Wie entdeckt eine junge Frau ihre Sexualität?
Ich glaube, hier muss man zwei Sachen unterscheiden. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wenn wir aus Elternsicht schauen, wenn Kinder Kontakt haben mit Pornografie, dass wir erklären, was das eigentlich ist. So ein Porno ist ein Actionfilm der Sexualität. Ja, ich erkläre das immer total gerne so. Wenn James Bond mit einem Helikopter auf die Skiwiese springt, dann mache ich das ja auch nicht nur, weil es geil aussieht. Okay? Mhm. Und bei der Sexualität ist das genauso. In den Pornos, das ist ein Actionfilm. Und wenn man das den Kindern so vermittelt und sagt, hey, das sind die Extreme, ja, und es ist nicht die partnerschaftliche Sexualität, sondern die beginnt vorm Rein und Raus. Und was ist denn eigentlich Sex? Ja, und die Medien und auch die Gesellschaft hat uns vermittelt, dass das das Rein-Raus ist, also Penis und Vagina. Und lasst euch sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe viele Paare begleitet und auch viele Einzelne, die Penetration ist nicht das einzig Wahre. Mhm. Ja? Da gibt es einfach viele Facetten. Ja, allein die Idee, dass es einen vaginalen Orgasmus gibt, den gibt es nicht. Der Einzige, der einen vaginalen Orgasmus hat, ist der Mann, der in der Frau kommt. Ja, die sind durch die Klitoris ausgelöst. Ja, die Klitoris-Schenkel verlaufen an den Innenwänden der Vagina. Und wenn die gescheit penetriert werden, dann kann es sich anfühlen wie ein vaginaler Orgasmus und hat aber mit der Klitoris zu tun. Ja, mhm. Und da ist es wurscht, ob ich da 10 cm reingehe oder 3. Ja, es kommt auf die Technik an ein bisschen. Und die Bewegung. Und es gibt Frauen, die sagen zum Beispiel, es gibt Zervikalen, also einen Orgasmus an der Muttermund. Ja? Gerade wenn man es tantrisch geht, das hat was mit der Innovationsgeschichte zu tun. Das würde es jetzt hier den Rahmen sprengen, aber das kann man quasi nerventechnisch erklären.
Okay.
Genau.
Und wenn man jetzt so eine Tochter hat, die sich gerade in diese Sexualität aufmacht, als Mutter, als Vater, als erwachsener Mensch, wo man vielleicht auch gerade in einem Alter ist, wo man aus dieser Diskussion vielleicht sogar gerade ausgeschlossen wird. Wie schafft man es gut, diese jungen Menschen in eine Sexualität zu bringen, die auch auf eine Art und Weise, ich nenne es gern, gesund ist und nicht durch irgendwelche Wahrnehmungen von außen gesteuert ist?
Indem wir es ihnen vorleben. Mhm. Ja, also die Kinder kriegen alles mit. Also es geht jetzt nicht, dass wir ihnen die Praktiken, Gottes Willen, bitte habt keinen Sex vor euren Kindern, darum geht's nicht. Es geht um die liebevollen Gesten. Wie spreche ich denn mit meinem Partner und meiner Partnerin? Mhm. Ja, werfe ich dem die ganze Zeit nur vor, er bringt den Müll nicht raus? Ja, oder wann habe ich denn das letzte Mal meinen Partner 7 Sekunden geküsst? Mhm. Zum Abschied. Wann haben wir uns denn die Zeit genommen, die Partnerschaft als wichtig zu deklarieren, auch vor den Kindern? Ja, die Kinder, wenn die ein Date haben oder als wir früher Dates hatten, das war Prio 1 an dem Tag. Ja? Wann nehme ich mir die Zeit wieder für meinen Partner und meine Partnerin? Mhm. Ja, und das merken die Kinder, indem wir ihnen zeigen, wie funktioniert das, welche Wichtigkeit hat das in unserem Leben und auch in der Gesellschaft und dass es da nicht um Performance geht, sondern dass es ein Langzeitspiel ist. Weil die ganzen Hollywood-Filme, die hören ja alle auf, wenn die zusammenkommen. Das ist ja keine Realität, das, der wirklich Spannende beginnt ja danach.
Ja, und dann kommt ja erst der Teil, wo er den Müll rausbringen soll, oder?
Und da habe ich einen Tipp, das ist ganz lustig, also du hast ja schon gesagt, ich habe 2 Kinder und ein Kind davon ist in der Trotzphase. Ich habe einige Bücher zu dem Thema gelesen und in einem Buch war ein Satz und er lässt mich nicht los und alle, die in der letzten Zeit mit mir zu tun haben, hören diesen Satz, den anderen beim Gutsein zu erwischen. Ja, und auch das gehört zur Beziehung. Wir sehen immer nur das Negative im anderen. Und wenn wir mal rangehen, zum Beispiel zu sehen, worin sind denn unsere Leute richtig gut? Ja, und wir haben ja wirklich über die ganzen Erziehungsratgeber der letzten Jahrzehnte gelernt, dass wir über Bestrafung nichts lernen. Mhm. Und wenn wir dann den Leuten was verbieten, dann machen sie es erst recht. So. Und es gibt genügend Studien, die gezeigt haben, je aufgeklärter wir mit unseren Kindern sind, umso später fangen sie mit der Sexualität an, weil umso mehr wissen sie, was will ich und was will ich nicht und können das differenzieren. Und das können wir üben. Und wenn wir ein Muster haben, bedeutet das, dass wir das verstärken. Ja? Mhm. Also, keine Ahnung, wenn irgendwie das Kind jetzt irgendwas in den Abwasch trägt, dann kann man sagen, danke, dass du geholfen hast. Dieser Impuls reicht schon, das ist dieses Gutsein beim Erwischen, dafür, dass das verfestigt wird, ich habe korrekt
gehandelt. Ich versuche das jetzt umzulegen auf die partnerschaftliche Beziehung. Ja. Das heißt, wenn etwas klappt, dann, ich spreche jetzt bewusst aus der Frauensicht, weil wir ein Frauenmagazin sind, dann lobe ich meinen Partner.
Loben ist es nicht. Also es geht zum Beispiel darum, wenn ich mich aufrege drüber, dass er die Zahnpastatube nicht drauf getan hat. Dann kann ich mir aber mal überlegen, was sind denn die Dinge, die ich bisher nicht wahrgenommen habe, die er macht. Ja? Also wir haben, also ich spreche jetzt aus Erfahrung, ich habe auch immer das Gefühl, ich mache viel mehr. Das stimmt nicht ganz. Also wir haben eine recht gleichberechtigte Sache. Und oft sehe ich nicht, dass mein Mann den Geschirrspüler schon eingeräumt hat, die Wäsche aufgehangen hat, vielleicht das Auto getankt hat, das gewaschen hat. So, ne? Und dann kann man sich mal überlegen, was hat der andere eigentlich wirklich getan, was wir schon als selbstverständlich sehen. So wie er vielleicht als selbstverständlich sieht, dass wir, keine Ahnung, das Hemd bügeln, wegräumen, das richtige Größe für die Kinder haben, den Kindergeburtstag haben. Ne? Mhm. Und da kann man sich das gegenseitig quasi trainieren.
Und man kann miteinander.
Genau, man kann es dann zum Beispiel am Ende sagen. Ne? Man kann am Abend zum Beispiel sagen, du, mir ist heute aufgefallen, ich habe gesehen, du hast heute Brokkoli eingekauft, du weißt, Brokkoli ist mein liebstes Gemüse. Das bedeutet mir was, dass dir das aufgefallen ist. Das hat mir gut getan.
Und jetzt klappt es dann auch mit dem Sex, oder wie?
Ja, ähnlich. Ja, schon. Weil Sex ist nur Kommunikationssache. Mhm. Ja? Also unsere alle Probleme, die wir haben, liegen in der Kommunikation. Und auch in der Sexualität ist es nicht anders. Weil wenn ich es noch nicht mal schaffe, meinem Partner mitzuteilen, was ich gut finde, dass er den richtigen Wein eingekauft hat oder was er nicht eingekauft hat oder ihm mitzuteilen, dass ich eigentlich, seitdem wir uns kennen, Rosé nicht mag, sondern Rotwein mag, aber ich habe ja Rosé getrunken, weil wir damals uns kennengelernt haben und ich wollte ihm imponieren oder so, gibt es genügend Geschichten in die Richtung. Wie soll ich dem dann sagen, dass ich eigentlich 2 Zentimeter weiter tiefer die Klitoris ist? Ja? Mhm. Und dazu kommt ja auch, kleiner Spoiler, die Klitoris kriegt ja einen Ständer, ne? Die bewegt sich nämlich. Ja, also die beginnt woanders und wenn die anfängt zu schwillen, kann die bis zu 2 Zentimeter woanders sein. Und das ist immer der Punkt, wo dann die Männer oft sagen oder mir berichtet worden ist, ja, aber die ist gar nicht mehr da. Naja, das Glied ist ja auch nicht mehr dort, wenn es steht, wo es am Anfang war. Ja. Mhm. Und dann muss man natürlich sich mit seinem Geschlecht auseinandergesetzt haben. Und dann sagen viele Frauen, ja, aber wenn ich da jetzt weiter stimuliere, komme ich nicht. Naja, die Klitoris ist halt jetzt auch woanders. Da muss man halt woanders stimulieren. Mhm. Da geht es ganz viel darum, sich selber kennenzulernen. Mhm. Und ich weiß, dass wir dort keine guten Role Models für haben, weil es was sehr Intimes ist.
Und auch die Kommunikation darüber fehlt. Ja. Es wird über so vieles gesprochen, was irgendwie einen sexuellen Anstrich hat, aber sehr wenig über die Dinge, die jeder dann wissen sollte. Ja. Wenn du ein Frauenleben betrachtest, von der jungen Frau, die zu dir kommt, wo es vielleicht erste Aufklärung, erste Sexualität, Pille, ja oder nein, whatever, hin zur reiferen Frau, hin zur Frau mit erwachsenen Teenagern, fast erwachsenen Kindern, bis hin zu der Frau, die dann in der Zeit des Wechsels ist. Gibt es eine Klammer, die alle Frauen umgreift, eine sexuelle Frage, etwas, das viele beschäftigt? Oder wo du sagst, diesen Knopf würde ich gerne bei allen aufmachen, weil den haben die meisten zu?
Es gibt so viel, aber es ist so, ich glaube einfach, lasst eure Neugier wieder raus. Mhm. Ja, diese kindliche Neugier, sich selber kennenzulernen. Die Esther Perel, das ist eine amerikanische Sexualtherapeutin, relativ bekannt, die hat immer gesagt, die Erotik ist der Sandkasten des Erwachsenen. Ja? Und dieser Satz lässt mich immer nicht los. Und ich würde mir wünschen, spielt mehr im Sand. Also so, nimmt es mit Leichtigkeit. Es geht nicht ums Funktionieren. Und das Ziel ist nicht der Höhepunkt und dann ist es vorbei, sondern der Weg ist das Ziel, ne? So ein bisschen wie bei eurem Pilgerbuch. Ja? Mhm. Also so dieses, es geht nicht darum, zum Ziel anzukommen, sondern was passiert in diesem Prozess? Wo fühle ich mich gesehen? Und nutzt jede sexuelle Begegnung, um dich und deinen Partner neu kennenzulernen, weil das ist das Coole, wenn die Sexualität gut läuft. Ja? Und wir erfüllte Begegnungen haben, dann erfüllen wir alle unsere Grundbedürfnisse. Und das zahlt in unser Konto, auch in unser Beziehungskonto ein. Es wird immer besser.
Und dann sind wir wieder resilienter und ja, überhaupt und glücklicher.
Und wir trauen uns auch mehr herauszukriegen, was ist das, was mir gefällt. Und ich weiß, dass da so eine große Hemmung ist. Aber es gibt ganz tolle Projekte, wo man eine Idee kriegt, wie andere Frauen zum Beispiel masturbieren. Es gibt ein Projekt, das nennt sich OMGS. Das ist von einer amerikanischen Universität gemacht. Die haben Frauen zwischen 18 und 95 interviewt, wie die masturbieren. Mhm. Das sind keine pornografischen Videos, sondern wirklich sehr schön gemacht und auch die ganze Sexualität ist erklärt. Und man kann das kaufen. Also ich glaube, die Staffel kostet 40 Euro oder so, ist wie Netflix halt zur Sexualität. Und die haben dann auch Folgestaffeln gemacht zur partnerschaftlichen Sexualität und Sextoys. Aber ich empfehle das sehr gerne, weil man dort eine Idee kriegt, wie haben denn andere eigentlich Sex? Mhm. Ja, also wie läuft denn das ab? Also wie berührt sich denn da eine Frau? Und ich habe mir das damals angeschaut und dann dachte ich so, okay, es gibt nichts, was es nicht gibt und es gibt nichts, was irgendwie falsch ist. Und was ich halt dort so schön finde, ist, dass das keine jungen Hasis sind, ja, irgendwie von
die das 20. zum ersten Mal versuchen oder nach Vorgaben leben, genau. Sondern die sich wirklich auch schon entdeckt haben.
Da sind teilweise 70, 80-jährige Frauen, die erzählen, wie sie erst mit 50 erlebt haben, dass sie überhaupt kommen können und was ihnen geholfen hat oder wie es sich im Wechsel verändert hat. Und hier ist zum Beispiel ganz wichtig, dass im Wechsel wird ja total vernachlässigt in unserer Gesellschaft. Das ist ja ein Drama. Also nachdem ich die Ordi eröffnet habe, dachte ich so, okay, ich muss jetzt erstmal jede Fortbildung auf dem Markt besuchen, gefühlt. Also ich war bestimmt in 10 Fortbildungen nur zum Wechsel. Bis ich verstanden habe, dass ein Teil davon, auch von den Beschwerden natürlich, klar, der Östrogenmangel ist, aber dass wir da unten vaginal noch viel mehr davon betroffen sind. Und wir brauchen dort eine Östrogenzufuhr, auch für unsere Lust. Weil auch die Klitoris, die Harnröhre, die Harnblase und nicht nur die Vaginalwände haben Östrogenrezeptoren. Und wenn ich dort einen Mangel habe, dann schrumpft das. Ja? Und ich habe sehr gut beobachtet, auch in den letzten Jahren, dass die Frauen, die eine regelmäßige Sexualität leben, ja, ob es jetzt Selbstbefriedigung ist, Penetration ist, gemeinschaftliche Sexualität ist, eine viel feuchtere Vagina haben, also im Alltagsfeuchtigkeit, weil die Erregungsfeuchtigkeit bleibt erhalten. Mhm. Also auch im hohen Alter, das ist, hat damit nichts zu tun. Und dadurch das viel besseres Gespür dort behalten. Ja? Also bitte, wenn ihr merkt, es hat sich irgendwas verändert im Alter, ja, oder durch die Schwangerschaften, bitte geht zu einem Gynäkologen und lasst schauen, ob dort Östrogenmangel herrscht. Das sieht man, ja, und dagegen kann man eine Salbe nehmen und die wirkt auch nur lokal. Wir schmieren uns ja auch Östrogen ins Gesicht. Also die ganzen Antifaltencreme haben alle Östrogene drin und da macht sich keiner irgendwie Sorgen. Ja. Mhm. Und das muss man sich schon, also das ist auch wichtig, dass wir darauf achten, dass es funktionsfähig ist. Ne? Ich gehe ja auch nicht Skifahren und ziehe mir keine Skischuhe an, also oder mache keine Aufwärmung. Ne? Danach habe ich halt auch, ist halt ungut. Ne?
Ich stelle mir gerade vor, wie du das Frauen sagst in deiner Praxis und die wahrscheinlich erstmal dich groß anschauen, weil sie das zum ersten Mal hören. Jetzt habe ich das Gefühl, relativ gut aufgeklärt zu sein, auch aus meiner Vorausbildung als Physiotherapeutin und Co. Und dennoch höre ich bei dir Dinge zum ersten Mal. Woran liegt es, dass wir Frauen auch so wenig informiert werden oder informiert sind? Ist das eine Hohlschuld oder gibt es da auch Bringschuld, weil man noch immer in den Schulen das Kondom über die berühmte Banane rollt, anstatt über die Vagina der Frau auch dort zu sprechen?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus ganz vielen Dingen. Ich glaube, dass wir jetzt einen ganz guten Trend haben, eine sehr feministische Bewegung, wo wirklich viel Aufklärung auch da ist. Und ich glaube, dass da Teil des Wissens verloren gegangen ist auf wirklich sehr patriarchale Strukturen, weil wenn man sich den Hausarzt von, also es gibt so Bücher um den Hausarzt und da gibt es Empfehlungen vom Arzt, man soll seine Frau mehr streicheln, wenn die unzufrieden ist, wo es halt klar ist, es geht eigentlich um die Klitoris, ne, was auch beschrieben ist, wie man sie befriedigen kann, so. Und es ist, war natürlich mit dieser freudschen Bewegung, wo dann die Hysterie war, wurde uns das ja ausgetrieben, so, ne? Und zwar wortwörtlich. Also der erste Vibrator, soweit mir bekannt ist, wurde ja entwickelt, damit die Ärzte nicht mehr mit der Hand.
Um die Hysterie zu bekämpfen, genau.
So. Und das muss man sich ja auch überlegen. Und das ist schon was, wo wir das sehr pathologisiert haben.
Das heißt ja heute noch Hysterektomie.
Ja. Genau, aber die Gebärmutter nennt man, also hat ja auch ein bisschen damit zu tun. Von dem griechischen Wörtern her. Aber es ist trotzdem einfach etwas, was so multifaktoriell ist. Dann hat es natürlich damit zu tun, dass es den Raum auch früher dafür nicht gab. Also wir leben jetzt in einer Luxusgesellschaft.
Wo wir uns mit diesem Thema auch erstmal beschäftigen dürfen.
Genau, also wir haben auch jetzt erst die Ressourcen und die Möglichkeit, überhaupt darüber zu reden. Wenn ich zurückdenke an meine Oma, die ist im Krieg aufgewachsen, die hat sich sicher nicht darüber Gedanken gemacht, ob sie jetzt einen Orgasmus erleben kann, sondern die hat überlegt, wo kriege ich Brot her zum Essen, wie überlebe ich, wo sind meine Eltern, ja, also das waren ja andere Sachen. Wir sind jetzt das erste Mal in einer friedvollen Zeit, also relativ, ich weiß, politisch gesehen ist
natürlich...
Wir sprechen natürlich
begrenzt über unsere
genau,
Nation.
Aber über unsere, also wie, wo wir jetzt sind. Also allein, ich sage immer, ich habe das Privileg, dass ich mich zu dem Thema informieren durfte. Und ich unterrichte sehr oft bei Sexualpädagogen und denen sage ich auch, die sagen auch immer, wir müssen raus und wir müssen alle aufklären. Da habe ich gesagt, ja, aber nicht alle haben die Ressourcen wie ihr, ne, sowohl finanziell als auch die Zeit, dass sie sich so eine Ausbildung gönnen können. Mhm. Ja, und dass sie das geben. Und so war es natürlich auch in der Medizin. Wir haben ja tausende Krankheiten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel der Endometriose anschauen, in den letzten 5 Jahren sind mehr Publikationen rausgekommen als in den 100 Jahren davor zu dem Thema. Ja. Also da tut sich gerade was. Und wir haben tolle Frauenforschung und wir haben die ganzen Gender-Study-Institute.
Wir haben Frauen, die öffentlich drüber sprechen, genau. Die kein Geheimnis mehr draus machen.
Und aber wie lange ist das her? Also meine Mutter hätte, glaube ich, noch meinen Vater fragen müssen, wenn sie ein Bankkonto eröffnet. Also wir sind ja jetzt, und wie soll dann dieses Wissen an all diese Frauen auf einmal rauskommen?
Vor 20 Jahren, genau. Als ich zu einem Gynäkologen ging und ihn gefragt habe, ob ich Endometriose habe, meinte der, das gibt's nicht.
Ja, also ne, und da reden wir halt drüber, dass wir gerade eine sehr große Entwicklung machen und es gibt da Teil von Bevölkerung, die Möglichkeit hat, diese Medien zu kriegen. Mhm. Und sich auch zu interessieren dafür und auch die zeitlichen Ressourcen dazu.
Und wenn man das jetzt alles einmal zusammenfasst, dein großes Wissen, dein Zutun aus deinem Wissen, das du auch von den Patientinnen generierst, dein wichtigster Rat an all die Frauen, um ein gutes, erfülltes und schönes Sexualleben ohne Performance-Druck, ohne Erwartungsdruck zu führen. Wie macht man das jetzt? Hast du ein Rezept für uns?
Ja, ihr dürft euch selber beim Gutsein erwischen. Also gönnt euch was. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, geht in ein Hotel irgendwie beim Wochenende, aber nehmt euch Zeit, wo ihr überhaupt die Möglichkeit habt zu spüren, dass ihr Lust habt. Ja, also wir sind in so einem getriebenen Leben, das merken wir ja auch, der chronische Stress in unserem Körper hat so extrem zugenommen, dass wir, dieser Burnout gab es ja vorher nicht. Ne? Also es waren ja allein wie viele Handys wir E-Mails kriegen. Ja? Also ich habe, glaube ich, 8000 ungelesene E-Mails. Es gibt Leute, die stresst das. Mich juckt es jetzt schon nicht mehr, so ungefähr, ja. Aber weil natürlich auch viele Newsletter und solche Geschichten sind. Aber jede einzelne Information, jede einzelne Nachricht, die kommt aus einer Stressquelle. Und ich brauche einen Ort, einen Raum, eine Zeit, wo ich keinen Stress habe. Dafür, dass die Lust überhaupt aufkommen kann. Weil wir sie ja nicht brauchen zum Überleben. Keiner stirbt, wenn er keinen Orgasmus hat. Mhm. Ja, die Luft zum Atmen brauche ich schon. Aber ich kann mir diese Zeit nehmen, um wieder ins Spüren zu kommen. Ich glaube, der Frühling, jetzt der Sommer, ist genau die perfekte Zeit. Einfach mal zu spüren, wie fühlt sich denn die Sonne auf der Haut an? Was löst es bei mir aus? Ja, wie schmeckt denn reife Erdbeere? Ja, und dann einfach wieder in diese Achtsamkeit, in dieses Gespür zu kommen. Und wenn man damit anfängt, ist es unvermeidlich, dass man irgendwann auch auf die Sexualität kommt. Weil die halt auch mit Lebenslust und Lebensqualität zu tun hat. Und ob man die jetzt unbedingt mit seinem Partner lebt oder alleine, ist ja erstmal wurscht. Es geht überhaupt darum, in das Spüren zu kommen und dass man sich dann den Raum schafft, dass die Lust und die Energie überhaupt wieder aufkeimen kann.
Und passieren
darf. Ja, genau. Also ohne diesen Druck. Ja, weil sonst, von mir aus, wenn ihr Druck braucht, schaut euch ein paar Hollywood-Filme an.
Ich sage vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, für dein Bild, das du uns mitgegeben hast und auch den Mut, den du zwischen den Zeilen notiert hast, sich selbst entdecken zu dürfen und sich selber wahrnehmen zu dürfen. Und sag danke fürs Kommen.
Danke dir.
Vielen herzlichen Dank, Miriam Mottl. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lade ich Sie ganz herzlich ein, das Glöckchen zu aktivieren, um keinen Podcast mehr zu versäumen, uns mit Ihren Sternen zu bewerten oder weiterzusagen, dass Welt der Frauen diesen wunderbaren Podcast hat. Alles Liebe Ihnen!